Herzlich willkommen beim Familienrat mit Katja Saalfrank,
dem Familienpodcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin in eigener Praxis, Autorin und Mutter von 4 Söhnen.
Und ich bin Bob Blume, Lehrer, Bildungsinfluencer, Podcaster und Familienvater.
Wir treffen uns hier jeden Montag und beantworten eure Fragen rund um Erziehung, Beziehung und den Alltag mit Groß und Klein.
Danke fürs Einschalten und viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo und guten Tag zum Familienrat-Podcast mit Bob Blume und Katja Saalfrank. Hallo Bob.
Hallo Katja.
Wie geht's dir? Die Sonne scheint in Berlin. Ich nehme es mal vorweg. Die Sonne scheint, es ist wahnsinnig kalt, aber über den Tag wird es immer wieder sehr warm auch, was mich sehr happy macht.
Das ist bei mir auch so. Und was das angeht, geht's mir gut. Aber ich habe heute tatsächlich auch schon mal auf Thread geschrieben, momentan halte ich die Nachrichten nicht mehr aus. Mhm. Also wir haben ja in den letzten Folgen auch darüber gesprochen, ne, dass ich Sport mache. Und ich glaube auch übers Lesen. Das ist jetzt gar nicht so gewesen, dass ich das jetzt zwangsläufig mache, ja, um quasi zu fliehen. Aber ich merke tatsächlich, dass mir das nicht nur gut tut, sondern andersrum auch, dass die Nachrichtenlage momentan zumindest, obwohl die Sonne scheint, mir echt zu schaffen machen. Also habe ich irgendwie das Gefühl, Medienkompetenz heißt auch zu sagen, so, ich gucke jetzt nicht, was heute wieder die Trump-Regierung zum Beispiel fabriziert hat oder was beim Bürgerkrieg im Kongo los ist oder im Nahen Osten, weil also ich merke echt, dass mich das gerade überfordert auch in gewisser Weise. Ja.
Aber ich finde, dass es fast so ein bisschen ist wie zu Corona-Zeiten, wo wir auch viel Ängste hatten und nicht wussten, wie geht es jetzt aus und was bedeutet das alles und wo wir ja auch immer wieder darüber gesprochen haben, dass wir sehr durchlässig sind und im Grunde ständig erreichbar für alle Nachrichten und dass wir dann auch irgendwie sowas wie einen Filter gesetzt haben und geguckt haben, so wann gucken wir welche Nachrichten, für welche Nachrichten sind wir direkt erreichbar. Und ich finde, das war vielleicht eine gute Vorbereitung so auf die Zeit, die jetzt kommt, ja, weil das ja jetzt kein, also es fühlt sich an wie ein Ausnahmezustand, aber es ist ja im Grunde ein Dauerzustand, während ja Corona dann auch irgendwann absehbar war, dass es wieder sich verändert.
Ja, also das kann für den einen oder anderen so sein, aber wir wissen ja auch, dass es Leute gibt, die immer noch betroffen sind auch von dieser Zeit, ne? Und da ist es vielleicht andersrum, dass man so das Gefühl hat, eigentlich bin ich noch gar nicht bereit wieder oder resilient genug. Es ist schwierig. Mhm. Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Übrigens auch natürlich für junge Leute, die ja auch sehr viel mitkriegen, dann vielleicht auch nur zur Hälfte und dann kommen so diffuse Ängste.
Ja, absolut.
Ich habe übrigens, weil ich gerade übers Lesen geredet habe, es gibt einen holländischen Historiker, der heißt Breckmann mit G geschrieben. Der hat das Buch geschrieben, Im Grunde gut. Ist quasi eine Geschichte der Menschheit unter der Prämisse, dass Menschen eigentlich gut sind. Und der zeigt interessanterweise dann auch, wie Nachrichten, ich meine, das werden die meisten wissen, aber das ist sozusagen nochmal schwarz auf weiß, wie Nachrichten zu so einem Effekt führen können, dass man echt auch alles negativer wahrnimmt. Ja, und ich glaube, das so zu wissen für sich und zu sagen, anstatt dass ich mir jeden Tag, also da rede ich jetzt natürlich mit mir selbst, anstatt dass ich mir jetzt jeden Tag die volle Ladung Bildungsministerium abgeschafft, Leute abgeschoben, was es nicht alles gibt, gebe, gucke ich lieber, dass ich die größeren Zusammenhänge verstehe. Oder, also ich lese gerade auch Romane, finde ich auch toll. Ne? Einfach so in den Perspektivwechsel gehen, da sind wir ja schon so ein bisschen auch bei unserem Podcast.
Ne? Ja, das stimmt, ja. Ich lebe ja immer so ein bisschen nach dem Motto, irgendwie zu gucken, welche Dinge kann ich verändern und die dann eben auch zu verändern, um auch in dieser Selbstwirksamkeit weiter mich zu spüren und vorzukommen in meiner Welt und auf der anderen Seite eben auch zu gucken, was kann ich eigentlich nicht verändern und das eben auch dann zu unterscheiden und da dann auch eine Energie sozusagen entsprechend in die Dinge reinzugeben, die ich verändern kann und nicht so sehr an denen zu hängen, die ich nicht verändern kann. Und eben, und ich finde es auch einen wichtigen Punkt, tatsächlich auch Ängste wahrzunehmen und ich sage jetzt mal so ganz lapidar, damit klarzukommen.
Ja.
Also damit klarzukommen, dass da Ängste sind, aber die eben auch ein Stück in den Griff zu bekommen und immer wieder auch ins Vertrauen zu kommen. Ich finde auch diese Idee, dass Menschen grundsätzlich gut sind, ja, die habe ich sowieso immer. Ja, ich weiß ja auch, wie Kinder auf die Welt kommen. Also kein Kind kommt sozusagen böse auf die Welt, sondern wir wissen alle, dass es um Beziehungsmuster geht. Und schwierig wird es eben, wenn dann Menschen an die Macht kommen, die eben dann die Macht missbrauchen. brauchen, ne? Das ist halt das, was wir sehen gerade.
In gewisser Weise führt uns das zu unserer Folge beziehungsweise zu dem Podcast selber, denn das, was man verändern kann, ist ja vor allen Dingen der Wirkungsraum, in dem man sich befindet und darüber sprechen wir ja auch. Sophia fragt: Liebe Katja, lieber Bob, zunächst einmal ein dickes Lob für euren Podcast. Ich bin zum Glück auch sehr früh in meiner Mutterschaft auf Katjas Bücher gestoßen. Viele Herausforderungen im Familienalter konnten mein Mann und ich damit beziehungsorientiert und liebevoll bewältigen. Vielen Dank dafür.
Oh, das freut mich. Danke.
Nun zu meiner Frage. Als ich heute meine 4-jährige Tochter zum Kindergarten gebracht habe, stand eine Kindergruppe vor dem Tor, an der wir vorbei mussten. Ein älteres Kind zeigte auf meine Tochter, die einen Schnuller im Mund hatte, lachte laut auf und rief: Guck mal, wie lustig, die hat ja noch einen Nucki. Meine Tochter drückte sich an mich ran und drehte ihr Gesicht zu mir. Ich habe mich dann zu dem Jungen heruntergebeugt und in einem möglichst neutralen, sachlichen Tonfall gefragt, was genau denn daran so lustig sei. Er stutzte kurz, sagte, dass das eben lustig ist. Auf meine erneute Frage, wieso denn, zuckte er schließlich mit der Schulter und sagte nichts mehr und wir gingen weiter. In der Kita fragte ich meine Tochter, ob sie das gestört hätte, was der Junge gemacht und gesagt hat, und sie meinte, das sei ihr egal. Ich bin nun nicht sicher, ob ihr verschüchtertes zu mir drehen nicht eher einfach mit dem Ankommen selbst zu tun hatte. Vor 2 Wochen hat der gleiche Junge in der Garderobe mich gefragt, warum sie noch einen Nuckel habe. Ich meinte einfach, weil sie noch einen braucht. Wir haben wiederholt auch im öffentlichen Raum Kommentare, aber diesmal von Erwachsenen im Vorbeigehen bekommen, beziehungsweise sie selbst hat diese bekommen, im Sinne von: Du trägst ja noch einen Nuckel, bist aber doch schon ein großes Mädchen und ähnliches. Wir sind mit dem Schnuller-Thema entspannt und vertrauen darauf, dass sie selbst entscheiden wird, sich davon zu verabschieden, sobald sie es kann. Das ist nicht meine Sorge und hier nur repräsentativ. Wie kann ich damit umgehen, wenn meine Tochter in meiner Gegenwart bewertet oder vielleicht sogar gekränkt oder beschämt wird? Der Junge aus der Kita mag es womöglich tatsächlich nur lustig gefunden haben und hat wohl gar nicht das Alter, sie bewusst beschämen zu wollen und nur sein Empfinden lautstark geäußert. Hätte ich ihn besser ignoriert? Meine Tochter einfach nur beobachtet und nur, wenn sie selbst verletzt gewesen wäre, auf sie eingehen und sie dabei begleiten sollen? Wie ist das in Situationen mit anderen Erwachsenen, die ungefragt Kommentare abgeben? Ich habe das Gefühl, ich sollte in dem Fall irgendwie stellvertretend reagieren und meine kleine Tochter auch vor so etwas in Schutz nehmen. Bisher habe ich das eher belächelt. Wenn mir selbst irgendwas an den Kopf geworfen wird, zum Beispiel in Erziehungsdingen, antworte ich in der Regel aber sehr klar, dass ich das selbst entscheide und nicht nach Ratschlägen gefragt habe. Habt ihr dazu Ideen? Vielen Dank. Liebe Grüße, Sophia, die natürlich anders heißt.
Ja, vielen Dank erstmal für die Frage. Und da steckt auch wieder eine ganze Menge Potenzial drin, finde ich, wo wir so ein bisschen rein und rüber fliegen können. Als allererstes wollte ich nochmal sagen, dass ich das ganz gut finde, irgendwie diese Antwort zu sagen, ich entscheide das selbst und ich habe nicht gefragt nach einer Meinung und schon gar nicht nach Ratschlägen. Das ist ja auch nochmal was anderes, ne? Eine Meinung zu sagen und dann auch noch einen Ratschlag zu bekommen, wie man es vielleicht anders machen sollte. Und das ist ja was ich ganz oft beobachte und auch selber als Mutter kenne, du kennst es vielleicht auch als Vater, dass es doch immer wieder Menschen gibt, die sich da berufen fühlen, uns irgendwie zu maßregeln oder uns mit ihrer Meinung ja zu konfrontieren an Stellen, wo wir eigentlich gar nicht gefragt haben. Gerne auch die ältere Generation beim Einkaufen oder so, ja, wenn die dann so eine Bewertung abgeben. Und da finde ich so eine Abgrenzung, eine freundliche, aber klare Abgrenzung, die man sich vielleicht auch zurechtgelegt hat, irgendwie ganz wichtig. Ja.
Nur um das ganz kurz zu beantworten, ich kenne es überhaupt nicht.
Ja, hast du es gut.
Noch nie in meinem Leben ist mir das passiert. Ich bin jetzt selber gespannt, was du sagst, weil wie ich mich kenne, würde mich das in einer bestimmten Situation auch wirklich aufregen. Das kenne ich ja in anderen Situationen, wo man vielleicht dann irgendwie getriggert ist, dass man, wenn man jetzt in der schriftlichen Kommunikation ist, dann mal einen Schritt zurücktreten kann, ne? Und man sagt, also ich warte jetzt mal einen Tag. Das geht ja nicht, wenn man so direkt konfrontiert wird. Und sich da was zurechtzulegen, ist schon mal ein super Tipp. Den ich mir selber übrigens auch hinter die Ohren schreibe.
Ja, und ich finde es nochmal interessant, weil du jetzt sagst, als Vater kennst du das nicht. Ich müsste mal überlegen, wie das ist, ob es da vielleicht auch Unterschiede gibt, wenn Mütter mit Kindern unterwegs sind oder Väter mit Kindern unterwegs sind. Oder wenn man auch zu zweit unterwegs ist, dann ist es vielleicht auch nochmal anders. Vielleicht auch was mit einer Präsenz oder auch mit einer Positionierung zu tun. Oder wer dann auch da anfängt zu bewerten. Da habe ich ja auch eher Erfahrungen mit Müttern oder mit Frauen gemacht als mit Vätern oder Männern. Also wäre auch nochmal interessant, da hinzugucken. Also wir haben hier eine Situation, eine kleine Situation und wir haben ein Thema. Also das Thema ist Schnuller und das Verhältnis irgendwie zum Alter, was hier so ein bisschen angesprochen wird. Und das andere ist dann die Frage, wie gehen wir mit einer Bewertung um? Also die Frage, ob man dann beschämt ist, ist vielleicht nochmal eine andere Frage, aber erstmal wird ja bewertet. Mhm. Ne? So, also die Bewertung ist im Verhältnis zu deinem Alter, scheint das Verhalten nicht mehr angemessen zu sein.
Ist Bewertung vielleicht das etwas Allgemeinere, weil es auch vom Schnuller-Thema weggeht, dass wir erstmal so allgemein darüber sprechen? Oder möchtest du direkt mit dem Schnuller und einer möglichen oder eben nicht möglichen Abgewöhnung starten?
Wir können ja erstmal mit der Bewertung starten, genauso wie du es vorgeschlagen hast. Und das ist ja auch vielleicht erstmal die Frage, wie kann sie mit Erwachsenen umgehen, die ungefragte Kommentare abgeben? Und da ist vielleicht nochmal wichtig zu unterscheiden. Die Situation, die Sophia jetzt hier beschrieben hat, war ja erstmal eine Situation mit einem Kind, was ja auch selbst noch ein Kind ist, ne? Also aus der Kita. Und dann eine Situation mit Erwachsenen. Und ich finde, da muss man schon sehr differenzieren und unterscheiden. Denn die erste Situation, das ist, glaube ich, was einfach auch unter Kindern passiert, weil ja die Kinder auch nicht ohne Kontext groß werden. Also das erzählt ja erstmal über das Kind, was vielleicht jetzt ja auch nicht super viel älter ist jetzt als die Vierjährige, vielleicht 5 oder 6, weil sonst wäre es ja ein Schulkind. Und selbst wenn es ein bisschen älter wäre, erzählt es ja erstmal etwas darüber, was dieses Kind selber erzählt bekommen hat, selbst erzählt bekommen hat und für Erfahrungen hat. Nämlich, dass irgendwie in der Kita, das ist ja auch was ich öfter höre, dass die Kita so ein schnullerfreier Raum sein soll. Ja, dass die Kinder da dann entweder den Schnuller gar nicht mitbringen oder eben ihn in der Garderobe ablegen, damit eben ja man die Kinder besser versteht und damit die Kinder konzentriert sind und so weiter. Ja. Und das erzählt ja erstmal nur jetzt über diesen Jungen, dass er die Erfahrung gemacht hat, dass dieses Bild für ihn nicht stimmt und dass er diese Diskrepanz erstmal mit Humor oder mit lustig irgendwie ausgesprochen hat. Ja, also er hat eigentlich fast eher eine Beschreibung gemacht mit einer Bewertung hinten dran, dass es für ihn lustig ist. Ja. Und jetzt hat Sophia da das ja sehr intellektuell aufgegriffen und hat gefragt, was ist denn daran jetzt lustig? Und dann hat er kurz gestutzt und hat dann gesagt, ja, wieso denn nicht? Also er konnte mit der Frage vielleicht auch nicht so viel anfangen jetzt, ja, weil es für ihn erstmal ein schräges Bild war, was er dann auch nicht als schräg irgendwie, so wie ich das jetzt vielleicht dann auch mit Worten und mit Assoziationen beschreiben kann.
Und jetzt gibt es eine kleine Pause. Wir wissen ja alle, dass Barfußlaufen das Gesündeste überhaupt sein soll. Im Alltag ist das aber natürlich leider nicht immer umsetzbar und ehrlich gesagt auch teilweise zu gefährlich. Dafür hat Wildling das wohl passendste Produkt für uns und auch für eure Kleinen entwickelt. Die sogenannten Minimalschuhe von Wildling sind bequeme, leichte, flexible Schuhe, in denen es sich anfühlt wie Barfußlaufen. Also kein super dickes Fußbett oder viel Schnickschnack, sondern nur das, was man tatsächlich zum Laufen braucht. Perfekt, um die Freude an Bewegung nicht durch Drücken oder Enge am Fuß einzuschränken. Unsere Kinder lernen die Welt mit allen Sinnen kennen und sollten sich durch ihre täglichen Dinge, die sie tragen, frei und gleichzeitig geborgen fühlen, um mutig ihre Abenteuer zu beschreiten. Und da können wir Wildling natürlich empfehlen. Das Kind unserer Podcast-Produzentin beispielsweise ist deutlich lauffauler mit herkömmlichen Schuhen und das sogar auf dem Laufrad. Und eine Bekannte hatte tatsächlich das Problem, dass bei ihrem Kleinen alle Schuhe, sogar die, die als Barfußschuhe beschrieben wurden, immer vorne am Zeh gedrückt haben oder unangenehm einschnitten. Das wurde sogar so schlimm, dass er dann eingewachsene Nägel hatte und das Ganze hat sich entzündet. Nach dem Besuch beim Arzt wurden ihnen dann die Wildlingsschuhe empfohlen und seitdem hat der Kleine das Problem nicht mehr. Und wir finden es auch richtig toll, dass die Schuhe so leicht sind und sich gut anfühlen. So, dass man manchmal sogar vergisst, dass man sie anhat. Generell sind ja die meisten Füße von Natur aus so gestaltet und brauchen nicht viel. Nur die richtige Balance aus Freiheit und Schutz. So wenig Schuh wie möglich, so viel Schuh wie nötig. Daher auch Wildling-Minimalschuhe. Minimal ist auch die Belastung der Umwelt, da sie fair und nachhaltig produziert werden. Super. Wir haben natürlich auch was für euch. Mit dem Code Familienrat, alles groß geschrieben, spart ihr euch die Versandkosten auf eure erste Bestellung. Schaut also auf jeden Fall mal im Shop vorbei. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an dieser Stelle an unseren Werbepartner Wildling für die Unterstützung dieser Folge. Und die geht jetzt weiter. Das heißt aber auch, dass du dann sagen würdest, weil er sozusagen Träger dieser Sozialisation ist, kann man ja fast sagen, dass er nicht der richtige Ansprechpartner ist, aber dass du durchaus, also dass es durchaus aber in Ordnung ist, wenn sie dann ihre Tochter fragt, ob sie das beschäftigt hat, oder?
Ja, ja, absolut. Also das kann sie schon machen. Aber ich finde auch hier Sophia wirklich sehr differenziert, dass sie jetzt eben auch nicht genau weiß, hat das vielleicht was mit dem Ankommen zu tun. Das ist ja immer eine Situation für Kinder, die eben mit Abschied und mit Trennung und auch mit Schmerz verbunden ist und Trauer, dass wenn sie irgendwo ankommen, dass sie sich dann ja auch jetzt gerade in der Kita auch verabschieden müssen und dass es eben dann auch eine zusätzliche Sache sein kann, die dann vielleicht noch zum Abschied mit dazukommt. Ja. Aber ich finde schon, dass es auch gut ist, nochmal zu fragen, wie geht's dir denn eigentlich damit? Also vielleicht könnte man jetzt sozusagen in einer perfekten Welt, könnte man jetzt selber vielleicht nicht bewerten, weil sie bewertet ja selbst schon, indem sie fragt, hat es gestört? Da gibt sie ja schon so einen Rahmen vor.
Also wie ist es dir damit ergangen oder so?
Ja, genau. Wie war das jetzt gerade so? Das, da könnte man nochmal so einen Schritt zurückgehen und dann würde man vielleicht noch ein bisschen mehr erfahren. Aber die Frage ist eben auch, greift man es dann später nochmal auf, je nachdem, wie sehr einen das selbst beschäftigt oder das Kind auch. Und wir können ja auch nochmal davon ausgehen, und das geht jetzt so ein bisschen in die Schnullerentwöhnung mit rein, dass die Kinder im Grunde auch selbstständig werden wollen. Also, dass die Kinder das selbst ja auch wahrnehmen, dass in der Kita eben nicht alle mit Schnuller sind, dass eben auch irgendwann bestimmte Dinge nicht mehr andere Kinder haben, also nicht mehr angemessen sind. Das hat ja auch bei Windeln ist es ähnlich. Da jeder, der schon mal ein Kind begleitet hat beim Trockenwerden, der merkt auch so dieses Dilemma oder diese Ambivalenz, die Kinder dann haben. Auf der einen Seite auch ohne Windel sein zu wollen, aber vielleicht noch nicht den vollständigen Schritt geschafft zu haben in die Selbstständigkeit. Und so ist es mit dem Schnuller auch. Das ist schon, die leben ja nicht ohne Kontext, Kinder, und kriegen schon mit, Erwachsene haben das nicht und andere Kinder vielleicht auch nicht. Oder es ist auch Gespräch unter den Kindern oder sie sehen eben auch mal eins noch mit Schnuller, aber dürfen vielleicht selbst schon nicht mehr haben oder mussten sich schon entwöhnen. Das wissen wir jetzt alles nicht. Also insofern ist das einfach eine Welt, in die Kinder dann reinwachsen, wo sie dann eben auch unterschiedliche Bilder und Erfahrungen einfach mitnehmen. Ja. Man könnte jetzt auch noch mal eben fragen an einer anderen Stelle, vielleicht nicht an so einer Stelle, wo das Kind jetzt gerade mit Ankommen und mit Abschied und Trauer und mit vielen Eindrücken beschäftigt ist, nochmal fragen, aber vielleicht ist das auch Thema jetzt bei Sophia, weiß ich nicht, wie ist denn das mit dem Schnuller? Willst du den irgendwann weggeben? Also, weil manchmal ist es auch so, dass die Kinder gar nicht auf die Idee kommen. Ja, und dazu kann man nochmal sagen, dass der Schnuller ja eine Strategie ist, Aufregung oder hohe Erregung im Körper zu regulieren. Ja, und das ist ja am Anfang ist ein Saugreflex da, der ja auch dafür da ist, dass die Kinder Nahrung zu sich nehmen. Und der verliert sich aber irgendwann und ist auch mit 4 Jahren schon nicht mehr da. Das heißt, es ist dann oft eine Regulationsstrategie für die eigene hohe Erregung, um sich zu beruhigen. Und manchmal, wenn die Kinder ja sich sehr daran gewöhnt haben, dann kann es auch helfen, das nochmal anzusprechen und zu fragen, wie ist das, möchtest du das loswerden? Manche Kinder wollen den auch sehr gerne loswerden, haben aber keine anderen Strategien. Und da eben auch immer wieder nochmal zu gucken, gibt's andere Strategien, sich zu beruhigen? Weil oft, ja, also erlebe ich das so bei der Schnullerentwöhnung, dann ist der Schnuller auf einmal weg und die Kinder haben den dann auch weggegeben, an den Schnullerbaum gehängt oder in Müll geschmissen oder ich weiß nicht was, da gibt's die unterschiedlichsten Dinge. Und dann haben sie aber keine andere Strategie. Und dann sitzen sie am Abend da und wollen den Schnuller wieder haben. Und wir sagen, ja, aber du hast ja die Vereinbarung getroffen oder hast ihn zur Schnullerfee oder was auch immer, einen Schnullerbaum gehängt. Ja, und das ist dann wieder alles sehr intellektuell durchzogen. Also zu wissen, dass das emotional eine Relevanz hat und eine Strategie ist für eine Beruhigung, eine orale Beruhigung, ja, die eine andere Strategie dann braucht. Also wir können nicht etwas wegnehmen, ohne dass wir gucken, A, wofür steht es? Und B, was braucht es vielleicht, um das dann auch zu ersetzen, wenn wir wollen, dass diese Strategie nicht mehr greift oder fallen gelassen wird? Und man kann dann eben auch gucken, ist die konstruktiv? Das ist ja mit allen Strategien in unserem Leben so, ja. Also manche Leute brauchen ihr Glas Rotwein zum Abend, um in eine Entspannung zu kommen. Wieder andere haben vielleicht eine konstruktivere Strategie und legen sich aufs Sofa und trinken Tee. Ja, also so besteht unser ganzes Leben irgendwie aus Gewohnheiten und aus Strategien, um mit unseren inneren Bewegungen irgendwie in Regulation zu kommen, in Ausgleich zu kommen. Und der Schnuller ist da eben auch eine Form. Und man kann schon davon ausgehen, dass es einen Impuls auch von den Kindern gibt. Es ist eben nicht immer so. Mhm. Und dann kann man das auch nochmal hinterfragen. Und es hängt auch ein bisschen davon ab, was erleben die Kinder ansonsten. Gibt es eine Veränderung im Geschwistersystem? Gibt es gerade Trennung und Abschied, weiß ich nicht, in der Familienkonstellation? Also Ereignisse, die die Kinder beschäftigen, führen dann eben oft dazu, dass dieser Impuls sich verzögert oder manchmal auch übergangen wird.
Ich finde diesen Hinweis dieses Impulses nochmal ganz gut, weil das so ein bisschen aufbricht, dieses Entweder-Oder. Also dieses Entweder, wir forcieren das jetzt und der Schnuller kommt weg, zack. Oder wir warten so lange, bis das Kind von selbst draufkommt. Ne? Und das, was du gerade gesagt hast, ist ja quasi die Konkretisierung dessen, was man so auch Begleitung nennen kann.
Ja.
Ne? Also die Idee überhaupt erstmal auch zu haben und der Hinweis darauf, dass Kinder eigentlich autonom sein wollen, finde ich genauso wertvoll übrigens wie diese Frage danach, wie können wir uns vorbereiten auf eine mögliche Verlusterfahrung, damit man nicht in der Situation dann plötzlich so was soll ich jetzt machen? Ja, hier ein Bärchen, so, sondern dass man das vorher schon weiß. Ja.
Ja, und ich finde da auch nochmal wichtig, und das erscheint mir aber auch bei Sophia in der Begleitung, einen großen Raum einzunehmen, nämlich keinen Druck zu machen. Also es geht ja um Loslassen von etwas. Und wir wissen alle, dass wenn wir unter Druck loslassen, dass oft nochmal einhergeht mit Klammern oder mit einer Angst, die dann eben nicht dazu führt, dass wir loslassen können und auch nicht zu dem Vertrauen, dass das irgendwie sinnvoll ist, loszulassen, sondern dass eben Druck eben ja Angst erhöht und damit auch die Erregung im Körper und damit eben auch eher dazu führt, dass der Schnuller nicht ersetzt werden kann durch irgendwas, weil einfach die Erregung auf einmal nochmal höher wird. Ja. Und jetzt komme ich nochmal zu den Kommentaren der Erwachsenen. Genau. Weil genau die nämlich dann auch diesen Druck auslösen. Ja, und da finde ich, ist das genau richtig, auch was Sophia nochmal sagt, dass sie eben sich selbst abgrenzt, weil sie diesen Druck gar nicht nimmt. Ja, wenn von außen jemand sagt, irgendwie, ich finde das so oder dein Kind sollte das so oder so machen, dann eben nicht in die hohe Erregung zu gehen, sondern sich abzugrenzen und zu sagen, du, das entscheide ich. Ich habe manchmal noch gesagt, vielen Dank, dass du es mir gesagt hast, um dem anderen noch irgendwie auch den Raum zu geben oder das auch noch irgendwie als etwas Positives dann wirken zu lassen. Das ist eben was, was Kinder dann unter Druck setzt. Und das kann Sophia nochmal gucken, wo begegnet denn ihrer Tochter an der Stelle, wo begegnen denn die Kommentare? Manchmal sind ja tatsächlich auch Entwicklungsschritte von unseren Kindern, ob das Trockenwerden ist, Durchschlafen, sich an Regeln halten oder auch Schnuller, so wirklich Gesprächsthema in Familien. Da kommt die Oma, der Opa, die Tante und alle sagen irgendwie, Mensch, bist du jetzt schon so ein großes Mädchen? Brauchst du das denn jetzt wirklich? Und so, ne? Und ich finde, das ist nicht nur übergriffig und grenzüberschreitend, sondern erhöht eben auch den Druck bei Kindern. Ich muss etwas tun oder ich bin so, wie ich bin jetzt gerade nicht okay. Und eben, wenn es keine andere Strategie gibt, ist es ja auch eben unmöglich, davon loszulassen. Und es mischen sich Leute ein in Dinge, die sie eigentlich nichts angehen.
Ich habe währenddessen so ein Film laufen gehabt und mich gefragt, was wäre denn eine Reaktion, die eben sozusagen nicht so konfrontativ ist. Ja, weil dieses so nach dem Motto, ich habe dich nicht gefragt, das ist ja schon, das geht ja schon sehr in die Konfrontation. Und ich habe nur gedacht, dass ich immer das schön finde, etwas, was einem jemand anders aufzwingt, zu personalisieren. Jetzt, mir gelingt das auch nicht immer. Aber was meine ich damit? Zu sagen, also hier ist ja nicht ein bisschen klein für den Schnuller, dann erstmal zu fragen, ach, habt ihr das anders gemacht? Das ist ja interessant. Und dann, ja, also bei uns war das hier schon, nach 2 Jahren war der weg. Oh, das ist ja interessant, wie viele verschiedene Möglichkeiten es da gibt. Weißt du, wie ich meine? Weil das eben nicht so dieses, ey, ich entscheide selbst, du hast nicht gefragt, das stimmt ja. Ich habe dich nicht gefragt, das stimmt ja. Aber kann natürlich zu der Situation führen, dass man in so eine Konfrontation geht und wenn man halt fragt, ach, habt ihr das anders gemacht? Ja, wir haben das anders gemacht. Dann spricht der andere erstmal über sich und nicht über etwas, was ihn ja in der Tat nichts angeht. Und, ne, und wenn man dann sagt, ah ja, interessant, na, da gibt's ja wirklich verschiedenste Wege, dann, also der eine oder andere hört jetzt, ich spreche auch mit mir selbst. Ich habe ja gerade schon gesagt, falls es mal dazu kommt, ist es gar nicht schlecht, wenn ich selber auch eine Strategie habe.
Ja, und du bist vor allen Dingen, also du wirkst da halt sehr gelassen jetzt hier, ne, in unserem Kontakt. Also ich kann nur sagen, dass ich das als Mutter auch immer wieder, also man nimmt es schon als einen Angriff auf etwas Persönliches wahr. Kommt ein bisschen drauf an, auch wer das dann ist, ne, wenn das Eltern, Schwiegereltern sind oder so, dann ist man noch empfindlicher. Aber auch unter Freunden, Freundinnen oder Familie, Freundschaften oder wie sagt man in Kita, bei Kita-Eltern oder so, ist das ja sehr beliebt, ja, so irgendwie zu vergleichen und zu gucken. Ich finde, das ist eine gute Möglichkeit. Die Voraussetzung dafür ist eben, dass man offen ist. Ja, und wenn man über das Thema gar nicht sprechen möchte, weil das Thema einfach schon ausgelutscht ist oder einem selbst so ein bisschen zu viel ist, dann noch zu fragen, ihr habt das anders gemacht und dann noch zu sagen, ja, interessant, wie unterschiedlich man das machen kann. Wenn das Gespräch dann zu Ende wäre, wäre es ja schön. Aber es gibt ja dann auch Menschen, die dann wieder nochmal zu mir kommen und mir dann wieder das erzählen. Und es geht letztlich, aber ich finde den Fokus interessant, weil du legst den Fokus sozusagen nicht dann auf dich, sondern du legst den Fokus auf den anderen und der andere darf erzählen. Aber wenn es mich gar nicht interessiert.
Ja, ist klar. Also, und es ist auch klar, dass es keine Standardantwort gibt, ne? Nur ich habe nur so versucht zu überlegen, wie man möglicherweise so ein bisschen aus dieser Konfrontation raus kann, weil ich eben auch spüre, du hast gerade gesagt, man fühlt sich angegriffen. Man fühlt sich auch zu Recht angegriffen, weil letzten Endes ja Erziehungshaltungen auch etwas sind, was sehr persönlich ist. Vor allen Dingen dann, wenn man zum Beispiel jetzt im Vergleich bei Sophia sich auch auseinandergesetzt hat, ja, mit Begleitung, mit Beziehungsorientierung und eigentlich auch der Auffassung bin, ich kann das ganz gut reflektieren. Und dann kommt jemand und wertet einen in dem Fall ja sogar ab. Also ich kann das total nachvollziehen, ja.
Ja, ich finde das überhaupt so, wie wir miteinander umgehen und wie wir aufeinander zugehen. Ja, ich erlebe das ja auch manchmal, dass dann Leute auf andere Leute zugehen und irgendwie sagen so, du siehst aber heute müde aus oder heute siehst du aber schlecht aus. Wo ich auch denke so, was ist da jetzt das Angebot, ja, soll ich mich jetzt hinlegen oder so. Es ist auch wieder eine Bewertung und es ist irgendwie so ohne Ziel, ja. Also soll das eine Sorge ausdrücken oder was soll ich jetzt dazu sagen? Also ich finde auch, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man fühlt sich dann auch immer gleich noch viel schlechter, wenn es einer sagt, ja. Insgesamt mal gucken, so welche Floskeln benutzt man. Manchmal ist es ja vielleicht auch nur eine Floskel oder es ist ein Impuls, den man irgendwie hat, aber dem dann so nachzugeben und dann so in den Raum des anderen einzudringen, sich öfter mal überlegen, mit welchem Ziel mache ich das jetzt? Und wenn es um unsere Kinder geht, dann sind ja auch Entwicklungen sehr fragil oft. Ja, und kleine Entwicklungsschritte, also heute denke ich überhaupt nicht mehr drüber nach, wie ist das mit dem Trockenwerden, mit Schnullerentwöhnung und so. Und damals war das halt natürlich ein großes Thema dann irgendwie. Da wurde der Schnuller gesucht auf allen Vieren, weil das Kind nicht schlief. So, das war also so Lebensinhalt irgendwie. Und heute ist das halt ganz klein. Und wenn es aber in Familien groß ist und dann kommt noch jemand und macht so eine lapidare Bemerkung, da kann man schon das Gefühl haben, dass auch eine Entwicklung, die gerade sehr zart ist, irgendwie auch behindert werden kann oder nochmal rückschrittig ist. Ja. Und ich meine, wir gehen ja im Grunde auch nicht mit Erwachsenen. Ich gehe auch auf niemanden zu und sage dann zu dem irgendwie, ja, du bist jetzt irgendwie 40 und rauchst. Ja, so, das ist ja auch eine orale Befriedigung. So, also dieses Bewerten und irgendwie Eigenarten, Eigenschaften, Entwicklungen zu aufzudecken und zum Gesprächsthema zu machen, das passiert uns ja oft nur bei Kindern.
Ja. Ja, interessant. Also wir haben jetzt wirklich ein Panorama gemacht. Wir sind von der Situation der Bewertung des Kindes ausgegangen, haben dann nochmal unterschieden, weil Kinder eben oftmals Träger von Informationen sind, die sie mitbekommen haben, haben jedenfalls unterschieden zu der Bewertung von Erwachsenen und haben uns auch nochmal ein bisschen dem Schnuller-Thema angenommen. Also ich glaube, das war sehr umfassend in Bezug auf das, was Sophia gefragt hat. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal, Sophia. Ich finde das ja toll, dass so viele Menschen immer sich da auch in dieser Weise öffnen und wir da die Möglichkeit haben, da so reinzuschauen. Und natürlich, wir sagen es immer wieder, ist es kein Gespräch, wir können das nur von außen betrachten, aber hier vielleicht den einen oder anderen Impuls zu setzen.
Mhm. Genau, und ich finde halt die Fragen auch, die Sophia gestellt hat, nachvollziehbar. Ich finde gut, dass sie ihn nicht ignoriert hat in der Situation. Es könnte aber auch sein, dass es dies, also ne, es gibt da auch nicht schwarz-weiß. Es kann durchaus auch mal sein, dass man auch ignoriert, nicht jetzt im Sinne von, ich strafe dich mit Ignoranz, sondern ich muss ja auch nicht zu allem was sagen, sondern kann es erstmal wahrnehmen und dann das Kind fragen. Ja, und sie nur dabei zu begleiten, unsere Kinder immer wieder achtsam zu beobachten und zu gucken, was machen bestimmte Situationen mit denen. Und in bestimmten Situationen sich auch schützend vor die Kinder zu stellen, finde ich auch okay. Das heißt nicht, dass wir sie in Watte packen. Ja, weil die Welt, wir haben schon eingangs drüber geredet, da passiert viel. Trotzdem, glaube ich, kann man oder ist es wichtig, dass wir auch uns schützend vor die Kinder stellen, beziehungsweise auch Grenzen von den Kindern, darum geht es ja eigentlich, Grenzen von den Kindern achten, indem wir sie deutlich machen, weil die Kinder es selbst noch nicht können an verschiedenen Stellen. Ja, und das ist vielleicht nochmal ein anderes Bild als dieses, ich schütze mein Kind jetzt vor etwas, aber natürlich schütze ich oder unterstütze ich mein Kind, seine Grenze zu halten, indem ich mich dann auch schützend davor stelle oder die Grenze eben auch deutlich mache. Ja, vielen Dank und wir sind durch für heute.
Genau, vielen Dank, liebe Katja. Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen ganz wunderbaren Tag und wir hören uns hoffentlich nächste Woche.
So ist es. Eine schöne Woche für euch. Tschüss.
Das war's für heute mit dem Familienrat mit Katja Saalfrank. Vielen Dank fürs Zuhören.
Neue Folgen gibt es jeden Montag überall dort, wo es Podcasts gibt.
Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Familienrat mit Katja Saalfrank abonniert, weiterempfehlt oder Bewertungen und Kommentare hinterlasst. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann schickt sie uns gerne an familienrat@mitvergnuegen.com.
Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Und unser Ziel ist es, dass ihr mit denen nicht alleine bleibt, sondern dass ihr eure Fragen stellt und in Austausch geht. Wir freuen uns sehr auf euch.
Der Familienrat mit Katja Saalfrank ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Produktion und Redaktion Amelie Kern. Schnitt und Mix Falk Andreas.